Mein letzter Dienst hier im Rahmen dieser Konferenz, das ja das Gesamtthema von der erfüllten Verheißung von den erfüllten Verheißungen und von den noch zu erfüllenden handelt. Da möchte ich nun heute abschließend etwas sagen über die Verheißung der Freiheit. Gnade, Herrlichkeit, Friede und auch Freiheit sind Verheißungen, die innerlich miteinander verbunden sind, eins bedingt das andere. Und so dürfen wir diesen Abschluss unter dem herrlichen Aspekt der Freiheit heute miteinander betrachten. Ich lese zunächst ein Wort aus Jesaja 61, und zwar die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn ist über mir darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen. Ein wunderbares prophetisches Wort, das der Herr Jesus aufgreift und nicht nur allein durch Wort, sondern auch durch seine Taten, seine Handlungen, das zu bestätigen, was der Prophet sagt. Bruder Buch fragt in die Versammlung hinein, sind wir denn frei? Sind wir wirklich frei? In Christus ja. Wir werden auf diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes in diesem Äon noch eingehen, werden aber auch sehen müssen, dass es keine absolute Freiheit hier auf dieser Erde gibt, dass es manche Abhängigkeiten, Notwendigkeiten, Rahmenbedingungen gibt. Und wir wollen sie, diese Bedingungen uns nachher auch noch einmal ansehen und wollen auf dem Hintergrunde auch unserer menschlichen Existenz das herrliche Gesetz der Freiheit kennenlernen. Im Alten Testament wird uns in 5. Mose Kapitel 28 vorgelegt einmal der Segen Gottes und zum anderen in dem zweiten Teil dieses Kapitels der Fluch. Und es heißt immer, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dann folgt Segen. Wenn du nicht gehorchen wirst, dann folgt der Fluch. Das sind Bestimmungen des Gesetzes. Und wir wissen, das wird im Galaterbrief uns aufgezeigt, dass unser Herr gekommen ist, auch den Fluch des Gesetzes aufzulösen, wenn wir in diesem Angebot der Gnade bleiben. Es wird nun in diesem Kapitel 5. Mose 28 sowohl im Positiven als auch im Negativen aufgezeigt, was denn der Fluch des Gesetzes ist, anders ausgedrückt, was das Gegenteil von Freiheit bedeutet. Da finden wir unter dem Segen Verheißungen im irdischen Bereich für die Nahrung. Der Keller soll immer gut gefüllt sein. Also das Gegenteil von Hunger. Weiter wird dargestellt, dass die Glaubenden, die unter Segen stehen, im Sinne der Befolgung des Gesetzes keine Seuchen, keine Krankheiten haben sollen. Und wenn Sie den Fluch lesen, wird darauf hingewiesen, dass dieses Volk mit den Plagen Ägyptens geschlagen wird. Ein dritter Bereich. Wenn dieses Volk gehorcht, sollte es aus den Kriegen immer siegreich hervorgehen. Die Feinde sollten besiegt werden. Und nicht Israel unter der Macht und Zucht des Feindes leiden. Fluch wiederum, und das hat Israel ja oft erfahren, wenn es nicht gehorchte, dass die Feinde hereinbrachen in das Land und dass Israel hart gezüchtigt wurde. Und ein weiterer Bereich, das ist das Gegenteil von dem Segen im Bereich von Ernte, die Dürre. Und an anderen Stellen werden die vier Gerichte Gottes auch dargestellt, in Form von Schwert, also kriegerische Ereignisse, in Form von Pestilenz, Seuchen. Im dritten Bereich Hungersnot. Und dann werden noch die wilden Tiere genannt. All das ist für Israel gedacht, wenn es nicht mehr unter dem Segen Gottes steht, sondern unter dem Fluch. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dann werden auf dich kommen all die Flüche. Und es ist interessant, das einmal zu lesen. 5. Mose, Kapitel 28. Die Segnungen wiederum, wir haben das schon oft betont, beziehen sich auf Länge und Breite. Wenn also das Volk gehorcht, ich will es noch einmal sagen, dann soll es freigehalten werden von Kriegen und Niederlagen, freigehalten werden von Krankheiten und Seuchen, freigehalten werden von Armut und von Dürre. Wird Gott, wenn das Volk Israel unter dem vollen Segen steht, diese Verheißung, wie sie in 5. Mose 28 dargelegt ist, noch einmal voll erfahren? Ja. Frage, wie ist das aber bei uns? Es gibt ja Verkündigungen, die ohne zu differenzieren, ohne das Wort Gottes klar zu teilen, nun jenen Segen, der für das irdische Israel gedacht ist, ausnahmslos auch auf uns anzuwenden. Ich erwähne das immer wieder, weil sie mit solchen Botschaften auch sicher schon konfrontiert worden sind. Da darf eben keiner arm und keiner krank sein, da darf keine Not kommen. Anderes Extrem natürlich, dürfen wir überhaupt nicht gesegnet werden im irdischen Bereich. Gott will auch wiederum uns segnen hier. Aber wenn Paulus sagt, dass wir uns genügen lassen sollen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, nicht, dann merken wir, ist nicht ein Reichtum verheißen, wie das ausdrücklich sogar in 5. Mose 28 gesagt worden ist. Und es ist auch nicht so, wenn jemand in Not gerät, dass das eine Folge des Ungehorsams sein muss im Sinne eines Fluches. Dass wenn jemand auch durch Krankheit in Not kommen kann, dass die Folge unbedingt der Sünde sein müsste. Siehe Johannes 9, wo alle fragen, ob denn der blind Geborene gesündigt haben und Jesus sagen muss, weder er noch seine Eltern. Und ich weise auch schon darauf hin, dass zu Zeiten des Apostels Paulus nicht diese Heilungen durch Handauflegung sofort von einem zum anderen, wie noch zur Zeit Jesu in den Evangelien berichtet, geschah. Trophimus musste auch krank zurückbleiben und Epaphroditus kam sogar, um der Verkündigung des Evangeliums willen, in die Todessituation. Gott aber hat sich dann seine erbarmt. Aber auch da wieder, gibt es denn dann keine Krankenheilung? Dürfen wir nicht auch uns erfreuen daran, dass Gott auch den Körper segnet? Jawohl. So müssen wir also differenzieren und dürfen also nicht in das eine Extrem fallen. Ich will es nochmal so pointiert herausstellen, dass wir uns ausschließlich auf den Boden der Segnungen für Israel im Sinne von Länge und Breite stellen. dann wäre jeder nicht gesegnet, der in Not käme, der mal krank wäre, der in Leiden steht, der Probleme hat, wie wir sie ja heute kennen. Das eine Extrem. Das andere aber, dass wir nun alle Leiden, alle Probleme, Nöte nun hinnehmen und gar nicht auch mal fragen, Herr, was willst du uns damit sagen, das kann uns auch in Schwierigkeiten führen. Und darum wollen wir einmal auf dem Hintergrund dieser Problematik untersuchen, welche Grenzen uns gesetzt sind, wo die Freiheit aufgrund unseres Menschseins da ist, wo aber Bindungen auch herrschen und vorliegen, die wir durch die Freiheit in Christus lösen dürfen, und wo wir zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes kommen. Das soll uns jetzt beschäftigen, und dann werden wir auch wieder, wie in den letzten Diensten, einen prophetischen Ausblick geben. Jeder von uns sehnt sich nach Freiheit. Oder nicht? Gefangenschaft, Begrenzung, Not, Leiden, Schwierigkeiten, Konflikte, Probleme, all das liegt uns nicht, behagt uns nicht. Das möchten wir abschütteln. Ja, wir möchten sogar die Grenzen unseres Menschseins erweitern. Aber ich will einige Bereiche doch mal aufzeigen, damit wir differenziert sehen. Es gibt also biologische, ökologische, physikalische Gesetzmäßigkeiten, Begrenzungen. Da können wir sicher den Spielraum etwas erweitern, aber grundsätzlich nicht. Dass hier Männer und Frauen unter uns sitzen, können wir nicht verändern, oder? Da möchte ja auch die Gentechnik schon sicher etwas manipulieren. Ne? Dass hier Junge und Alte unter uns sitzen, können wir nicht verändern. Unsere biologischen Gegebenheiten, dass wir zur europäischen Rassengruppe gehören, können wir nicht verhindern. Wir können uns zwar mal in der Sonne bräunen lassen, aber deswegen werden wir noch keine Neger, nicht? Dass wir als Deutsche leben, in dieser Zeit, konnten sie nicht bestimmen. Das setzt uns Grenzen. Dass wir in diesem Klima wohnen und nicht in der Sahelzone, hat Bedingungen für uns. Sicher für uns die angenehmeren, nicht? Sie möchten sicher nicht da in der Wüste Sahara leben. Dass diese klimatischen Bedingungen, die Umweltbedingungen so sind, ist im Wesentlichen nicht durch die Technik und Wissenschaft zu verändern. Einiges sicher. Dann will ich noch ein paar historisch-gesellschaftliche nennen, die wir auch nicht verändern können, auch unter Berücksichtigung einiger wirtschaftlicher Aspekte. Dass wir im 20. Jahrhundert leben und zu diesem Volk gehören, dass wir auch hier im Westen leben und nicht im Osten. Ja, wer kann das im Wesentlichen verändern? Einiges ja, indem aus der DDR unsere deutschen Brüder und Schwestern herüberkommen, das geht ab einem bestimmten Alter unter bestimmten Möglichkeiten. Dass wir unserer Kultur zugehören, dass wir als evangelische oder andere als katholische auf die Welt kommen, andere als Freikirchenangehörige, das alles prägt, gibt einen gewissen Rahmen. Da ist was veränderbar, stärker hier als im biologisch-ökologischen Bereich. Aus diesen Rahmengegebenheiten können wir grundsätzlich nicht ausbrechen. Einiges, wie ich sagte, im Sinne der Veränderung des Spielraums und der Bedingungen ist möglich. Ein weiterer Bereich, da merken wir schon, wie etwas belasten kann, wie Abhängigkeiten Menschenleben ruinieren können. Wir denken an diese Unfreiheiten im Bereich des Alkoholismus, der Drogen, abhängig sein von Medien, sind Sie frei davon? Abhängig sein vom Zeitgeist, von der Meinung, sind wir frei davon? Ich habe mal über das Thema hier gesprochen, Manipulation. Und wir Merken, wie wir gerade durch Medien, durch den sogenannten Zeitgeist, da steht ja ein anderer dahinter, manipuliert werden. Wir sind nicht so frei, wie wir denken. Allerdings sollten wir als Kinder Gottes, wir kommen noch darauf, dort unsere Freiheit in Anspruch nehmen. Die Menschheit wird immer mehr abhängig von der Technik, von den Medien. Ich erinnere nur auch an die Computertechnik. Zeitgeist durch Mode. Die Gläubigen sind frei davon, ja. Ich dachte noch an meine Tochter, die sicher auch Jesus lieb hat. Na, so gern zieht sie nicht etwas an, was schon ein paar Jahre alt ist. Was sollen die anderen dazu sagen? Merken wir schon, wie wir so von vielen Faktoren abhängig sind, wie der Zeitgeist in den vielfältigen Situationen und Bereichen uns bestimmt. Ja, wie wir manipuliert werden. Die Ideologien, Wissenschaft, Evolution. Wie manch einer wird das wieder besseres Wissen darstellen und auch verkündigen. Der Sport manipuliert die Menschen. Massen können regelrecht in eine Hysterie geraten. Bei Fußballspielen oder selbst jetzt ist der Tennis nun eine Sportart, die auch wieder die Leute fasziniert. Ich habe gelesen, dass da jetzt bei diesem Davis-Pokalspiel 20 Millionen Deutsche am Fernseher gesessen haben. Sicher kann man da mal schauen, aber die Frage ist immer, wer hat wen? Sind wir abhängig, müssen wir das haben? Und gerade bei diesen belastenden Dingen ist doch das Problem. Wie frei sind wir da? Was wir unbedingt müssen, das knechtet uns, das bindet uns. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Hauptproblem liegt ja gar nicht in den Medien, in den Angeboten, die von außen an uns herangetragen werden, sondern das Hauptproblem liegt in uns. Wenn wir nämlich da nicht frei sind, werden wir auf alles, was der Feind uns anbietet, hereinfallen müssen. Dann werden wir mit den Angeboten dieser Zeit nicht mehr so fertig, wie das selbst der denkende Mensch praktizieren möchte. Da rastet es bei so vielen Menschen aus, dass sie durch Lüste und Begierden, das ist ja ein Problem, das innerpsychisch ist, so gesteuert werden, dass da eine rationale Schranke fällt. Solche nun persönlichkeitsbedingte Abhängigkeiten will ich also auch nochmal nennen. Sie liegen also mehr in uns, sind solche endogenen Faktoren und werden ausgelöst durch exogene, also durch solche, die von außen, durch die Umwelt, das Milieu an uns herangetragen werden. Wollen, Fühlen, Denken sind ja drei Dimensionen der Seele und da gibt es einige Willensleute, die selbst, wenn sie neues Leben aus Gott haben, doch noch ihren Willen durchsetzen wollen. Oder gibt es das hier in Siegen nicht mehr unter Gläubigen? Ich sprach gerade gestern mit jemandem, wo es zu so einem Problem in der Familie kam. Ich habe es angesprochen im Hinblick auf den Frieden. Wie wohl die Mutter den schon emanzipierten Jungen sehr stark drückt, ihn ausschimpft, und mit Methoden ihn zu bearbeiten versucht, dass bei dem Jungen die Jalousien heruntergehen. Ich habe der Mutter gesagt, lassen Sie den Jungen mal ganz in Ruhe. Und dem Jungen habe ich aber auch einiges gesagt. Und im Bereich der Vernunft, da gibt es die sehr stark intellektuell veranlagten Typen, die da nicht glauben können, weil der Verstand das nicht nachvollziehen kann. Das macht sich ja auch keiner. Und deswegen haben sie Erbarmen mit dem, der mehr rational eingestellt ist. Und die dritten, sehr stark gefühlsmäßig Orientierten, sind nicht nur die Frauen. Auch die Männer können sehr emotional gefühlsgeladen sein. Und das schadet nichts. Nur ist es schlimm, wenn die Dinge im psychischen Bereich stärker sind, als das, was der Geist Gottes in uns hineinlegt. Und die schlimmste Abhängigkeit ist also nicht von den Dingen der Umwelt, sondern ist die Abhängigkeit von dem eigenen Ich. Ich aber. Und da liegt auch das Problem im Zusammenleben, in Familien, auch in gläubigen Gemeinden, Gemeinschaften, Kreisen. Und sehen Sie, hier nun ist klar, steht der Fürst der Welt dahinter, seit dem Sündenfall ist der Mensch tot, in sich selber getrennt von Gott. Darum müssen wir neues Leben haben, darum ist entscheidend, dass das Wurzelproblem gelöst wird und dass wir nicht nur an den Symptomen herumkurieren. Das wollen ja alle Ideologien. Das will ja der Kommunismus, neue Gesellschaftsordnungen schaffen, damit dann der neue Mensch da ist. Haben Sie in den kommunistischen Ländern ihn gefunden? Was sich dort in China oder in Kambodscha oder auch in Russland abgespielt hat oder jetzt noch in manchen Ländern in Rumänien, ist tragisch. Wo ist der neue Mensch? Möchten wir also nicht auf Ideologien hören, sondern möchten wir das Wort Gottes wahrnehmen? Und da haben wir vorhin eine Antwort gehört hier von Bruder Müller, nicht? Sind wir frei? Wen der Sohn frei macht, der wird irgendwann mal im Himmel frei sein. Steht nicht da. Sondern der ist recht frei. Glauben Sie das? Jetzt werden Sie sagen, oh, ich erlebe aber das Gegenteil oft. Wenn Sie so argumentieren, dann vertrauen Sie eben nicht auf das Wort Gottes, sondern auf Ihre Erfahrungen und Gefühle. Oder die Vernunft sagt Ihnen etwas anderes. Darum ist entscheidend, dass wir erkennen, was das Wort Gottes sagt und wie die Freiheit, die uns damals, zunächst Israel, verkündigt worden ist und die Jesus Christus in diesem Sinne verkündigt und praktiziert, bei uns hier schon real sein darf. Die Gebundenen dürfen frei sein. In Johannes Kapitel 8, in den Versen 31 bis 36, beschreibt uns der Evangelist, wie der Herr Jesus zu gläubigen Juden spricht, zu solchen, die ihn als Messias erkannt haben. Er gibt sich damit aber noch nicht zufrieden, dass die nur rein äußerlich dokumentieren, wir glauben an Jesus, den Messias. Er sagt, nur dann, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, an meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und was ist die Wahrheit? Ihn selber, jawohl. Und zwar in Verbindung mit der Freiheit. Werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, er ist ja wiederum auch die personifizierte Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als er das bezeugt, sagen die Juden, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wir sind doch Abrahams Kinder. Tja. Das erste Problem ist also auch bei uns Frommen dies. Erkennen wir an, dass wir von Natur aus unfreie, gebundene Menschen sind? Sprach mal mit jemandem, da kam die Antwort, aber ich bin ja katholisch. Ich habe das Wort auch schon mal hier zitiert, was mir sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wer es geprägt hat. Da sagt jemand, die meisten Menschen sind geimpft mit den Sitten und Gebräuchen, mit den Dogmen ihrer Religion und werden damit immun gegenüber den Anforderungen Jesu Christi. So können wir, und das ist das Zeichen des frommen, religiösen Menschen, uns verschanzen hinter der Zugehörigkeit zu Kirchen, Konfession, Denomination. Ich glaube, es ist niemand hier, der sagt, weil wir hier zur Konferenz in den Saal zu Buchs gehen, deswegen ist schon alles in Ordnung. Das haben wir auch nie hier verkündigt. Sondern weil Jesus Christus uns ruft und weil er uns frei gemacht hat. Da fällt also eine Entscheidung, indem wir zunächst erkennen, wir sind von Natur aus Sünder, gebundene Menschen, ichhafte Menschen, Egoisten. Und nur dann, wenn wir das auch in der Tiefe erkennen, können wir da frei gemacht werden. Nur insoweit, als wir dem Lichte Gottes Raum geben, und ein Ja gegenüber dem Gerichte Gottes am Kreuz auf Golgatha haben, kann die Auferstehungskraft Jesu Christi in uns hineinkommen. Und Jesus sagt nachher, es geht um Folgendes: Wer Sünde tut, also wer da ein Gebundener ist, wer immer muss, der ist ein Sklave oder ein Knecht der Sünde. Müssen Sie noch zornig werden? Entschuldigen Sie es nicht mit Ihrem Temperament. Müssen Sie noch empfindlich werden? Das steckt in unserer Natur, aber das ist Sünde. Ganz selten kommen Menschen zu Seelsorgern, die mal sagen, hier möchte ich mal eine Sünde die Empfindlichkeit bringen. Oder Geiz. Oder Sorge. Darum will Gott uns zeigen, wo wir noch gebunden sind. Und alles, was uns belastet, bedrängt, bedrückt im Tiefsten, dass wir Anfechtungen haben, ist natürlich. Aber wo wir nicht heraus können, das ist Gefangenschaft. Und da sagt dieses Wort, dass der Herr, der Geist des Herrn, und das ist der Herr in seiner Erlösung, Jesus Christus, die Gebundenen frei macht. Und Jesus kann das ja in der Synagoge den Zuhörern sagen. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt geschieht das. Und wir dürfen wissen, nach Golgatha, Ostern und Pfingsten ist das unser Teil. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das ist doch Evangelium. Der hat wirklich noch mehr als nur Vergebung der Sünden. Er will das Wurzelproblem lösen. Und wenn wir an Römer 8 denken, Sie kennen alle diese Verse 1 bis 4, dann wird klar, dass der Herr ein total Neues bewirkt hat und uns eine Freiheit vom Alten schenkt, die so wunderbar und herrlich ist, dass wir nur anbeten können. Ich lese nochmal diese Verse. So ist nun nichts Verdammliches oder kein Verdammungsurteil für die, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch, also nach dem alten Menschen wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz, nämlich dem Gesetz vom Sinai, unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte oder verurteilte die Sünde im Fleisch, dadurch, dass er sein Leben dahingab. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert. Nun, erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Geist, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und hier wird deutlich, wovon der Herr uns befreit hat. Also nicht nur von den Folgen der Sünde, sondern von dem Prinzip, von dem Gesetz. Und was eine Gesetzmäßigkeit ist, kennen Sie, ich habe das hier auch schon drastisch an einigen Beispielen illustriert. Ein physisches oder physikalisches Gesetz ist das der Anziehungskraft, dass Sie hier so brav auf den Stühlen sitzen. Ne? Wenn das nicht da wäre, würden Sie wie die Astronauten hier im Raum herumschweben. Das ist ein Gesetz. Und so zieht das Gesetz der Sünde auch nach unten. Das Gesetz der Sünde bleibt in diesem Kosmos. Und ist auch jetzt noch da. Nur mit dem Unterschied, dass es aufgehoben wird durch ein höheres Gesetz, nämlich durch das Gesetz des Geistes des Lebens. Und das ist Freiheit. Davon sind wir freigemacht, dass wir nicht mehr dem Gesetz der Sünde verpflichtet, verhaftet sind, ihm nicht mehr gehorchen müssen. Doch wunderbar, wenn wir das durch den Geist erfassen dürfen. Wie viele mühen sich leider ein ganzes Leben lang, um loszukommen von Gebundenheiten und Sünden und fassen nicht, dass sie schon freigemacht sind. Viele kämpfen mit eigenen Mitteln gegen auch die Temperamentssünden. Das Temperament selber wird nicht verändert, aber die Ausbrüche, die aus dem Fleisch kommen, und die Menschen erleben keine Befreiung. Wie was dieses Gesetz der Freiheit in Christus, das Gesetz des Geistes, erst wirksam macht, das steht am Schluss von Römer 7. Elender ich Mensch, muss Paulus sagen, nachdem er sich selbst gemüht hat mit eigener Anstrengung. Wer wird mich denn dann lösen? Wer wird mich denn frei machen von dem Leibe des Todes, von dem, was ich immer muss, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Von diesem Prinzip der Sünde in mir. Was steht als Antwort da? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Das ist die Antwort. So einfach. Im Grunde ist es so einfach, weil dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus das andere überwindet. Ich muss allerdings sagen, dass es immer wieder auch ein Lernprozess ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Es bedarf der Übung. Dass wir es immer wieder lernen, dem Herrn Dank zu sagen, dass es auch in der Praxis durchkommt. Denn in der Gemeinschaft mit ihm oder im Wandel, im Geist, wird uns diese Freiheit ganz konkret praktisch hier zuteil. Wenn wir uns wieder in das alte, fleischliche Wesen hineinbegeben, das ist möglich, dann stehen wir wieder unter dieser Gesetzmäßigkeit. Aber dieses herrliche Gesetz hat uns frei gemacht, nämlich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, von dem anderen Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn das Gesetz der Sünde genannt wird, wird zugleich auch das des Todes genannt. Evangelium, hören wir zu, wir sind frei gemacht vom Gesetz auch des Todes. Jesus Christus hat den Tod überwunden am Kreuz auf Golgatha. Und als er auferweckt wurde durch die Kraft des Vaters, hat Gott das dokumentiert, bestätigt. Ja, aber sagen Sie, wir müssen doch noch sterben. Wir werden den Tod nicht sehen. Das Sterben der Gläubigen ist einem Entschlafen, so gebraucht Paulus den Begriff in 1. Thessalonicher 4 gleichgesetzt. Wir schmecken den Tod, nicht auch wenn wir die äußere Hülle ablegen. Das kann schmerzhaft sein. Das kann mit Nöten verbunden sein. Das müssen wir realistisch sehen. Aber wir haben bereits in uns unauflösliches Leben. Darum kann Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, weil er hier schon in Christus lebte. Wir sind freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine Tatsache. Aber erst durch Glauben, in dem Sinne, dass wir das Geschenk annehmen, wird das bei uns wirksam. Und das soll es jetzt schon tun. Ist das nicht eine wunderbare Freiheit? Wer kann die Freiheit verkündigen? Ein Mohammedaner? Ein Buddhist? Ein Kommunist? Da ist am Grabe Schluss. Gewiss, es gibt Religionen wie der Hinduismus, die eine Reinkarnation predigen. Aber eine schaurige Sache, wenn ich das nächste Mal als Kuh hier auf der Erde sein sollte, möchten Sie das? Das ist doch wahrlich keine Freiheit. Und Millionen sind anderen Religionen verhaftet. Und wir haben ein Evangelium, das so gewaltig, so wunderbar ist, dass ich mich freue, dass ich Ihnen das hier heute noch einmal deutlich machen kann. Sie kennen es, ich darf es Ihnen bezeugen. Freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir durften auch erleben, wenn liebe Angehörige uns vorangegangen sind, ja, dass wir nicht am Grab stehen bleiben brauchen, sondern wissen dürfen, dass die lieben so sie in Christo waren, auch in ihm dort oben sind. Freigemacht vom Gesetz des Todes. Das ist Evangelium. Und damit zusammenhängend auch freigemacht von der Furcht. Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, die schon furchterregend ist. Wir können verstehen, wenn die Menschen auf die Straßen gehen und demonstrieren gegen die atomare Aufrüstung. Wir können so manche Proteste verstehen, auch bei den Grünen, wenn sie anklagen, was sich in unserer Gesellschaft, auf unserer Erde tut, zunächst nur Wirtschaftswachstum propagierend und dann doch sehend, dass die Natur darunter leidet. Können wir verstehen. Wir können verstehen, wenn heute viele junge Menschen, weil sie keine Perspektive haben, entweder resignieren und von Drogen abhängig werden, das ist die eine Konfliktlösung, die im Grunde keine ist, nämlich die Regression, und die andere ist die Aggression. Weil die Menschen gepackt sind von Furcht und im weiteren Sinne von der Angst. Auch wir wollen uns nicht freisprechen von diesen Anfechtungen. Aber, wie sagt der Herr, seid getrost, ich habe diesen Kosmos überwunden. Und die völlige Liebe, muss Johannes bezeugen, die völlige Liebe, das heißt die Gemeinschaft mit dem Christus, treibt die Furcht aus. Und weil wir wissen, dass letztlich die Ursache für alle Furcht oder die globale Angst die Todesfurcht ist, muss das Problem von Sünde und Tod gelöst sein. Und weil wir davon befreit sind, frei gemacht vom Gesetz der Sünde des Todes, können wir auch frei gemacht sein von diesem schaurigen Gesetz der Furcht. Wie oft ruft uns darum die Bibel zu, fürchtet euch nicht. Als solche, die in der gottgemäßen Freiheit leben, dürfen wir auch hier die Anfechtung der Furcht gottgemäß überwinden. Nicht indem wir dagegen angehen, nicht indem sie rational gegensteuern, nicht indem sie versuchen, andere Gefühle zu produzieren, das hilft nicht. Nicht indem sie versuchen, durch äußere Stimmen, durch Vergnügen etwas zu kompensieren, auszugleichen. Nein, nur dadurch, dass wir in der Liebe, in der Gemeinschaft mit dem Christus die Freude am Herrn unsere Stärke sein lassen, dann muss auch die Furcht verschwinden. Das haben Brüder und Schwestern bezeugt, auch in Gefangenschaft, in totalitären Systemen, wo sie geknechtet und gefoltert wurden. Dass ein wunderbarer Friede sie auch erfüllte. Sicher kam immer wieder die Not. Wir wollen die Anfechtungen nicht bagatellisieren. Und was noch mit Furcht zusammenhängt, ist die Sorge. Wie wird es in der Zukunft, die Sorge um Angehörige, selbst die Sorge um noch nicht errettete Angehörige? Es gibt Anlass genug, uns zu sorgen. Aber auch davon will der Herr uns konkret, praktisch immer wieder frei machen. Was sagt er in seinem Wort? Seid um nichts besorgt. Und jetzt kommt kein Punkt, denn er sorgt für uns. Das muss ein Petrus bekennen und in Philipper Kapitel 4 wird uns das auch beschrieben. Wir sollen nichts sorgen, denn unser Herr sagt uns, dass wir Dank sagen lernen alle Zeit für alles und wir sollen uns freuen, Philipper 4, Vers 4, alle Wege und abermals sage ich euch, freuet euch, auch dann, wenn rein äußerlich kein Anlass dazu gegeben ist. Freiheit, herrliche Freiheit. Ein weiteres, was uns nun in Römer 8 entgegenkommt, wir sind auch frei gemacht vom Gesetz des Sinai. Denn das ist die Ursache dafür, dass überhaupt erst das Gesetz der Sünde und des Todes in Erscheinung treten kann. Wenn es nämlich das Gesetz vom Sinai nicht gäbe, könnte es auch keine Sünde geben. Wo kein Verbot ist, kann keiner wenn er sich nicht entsprechend so verhält, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Nur wo ein Parkverbot ist und sie parken da, kann doch der Gesetzeshüter eingreifen. Wenn da kein Verbotsschild steht, können sie dort parken. Und dieses Gesetz vom Sinai sollte eigentlich Israel heilands- und erlösungsbedürftig machen. Sollte durch die Verkündigung und durch die Taten Jesu dieses Volk auf Gott hin, den Erlöser, weisen. Aber das Volk hat es nicht begriffen. Ich habe euch versammeln wollen wie eine Henne ihrer Küchlein und ihr habt nicht gewollt, weil sie es auch nicht fassen konnten. Aber nicht ohne Schuld. Wir dürfen also auch frei gemacht sein vom Gesetz des Sinai. Und Bruder Mul sagte mal hier, sind wir Gläubige nicht auch hin und wieder gerade noch auf dieses Gesetz fixiert? Nicht? Wir müssen uns immer wieder fragen. Das Gesetz des Geistes will, dass Gott in uns sich wunderbar auswirken kann. Jawohl, das ist dann nicht Gesetz, sondern ist Liebesgesetz. Das Gesetz des Geistes des Lebens wird diktiert von unserem Herrn. Und aus Liebe dann im Gehorsam zu stehen, ist etwas anderes als aus eigener Kraft Willensentscheidungen zu produzieren und etwas zu realisieren, was nun eigene Werke hervorbringt. Freigemacht also von diesem Gesetz. Und weiter freigemacht von der Herrschaft Satans. Ich habe die Stelle von Kolosser 1 schon erwähnt. Da heißt es, dass wir versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Diese wunderbare Versetzung bedeutet zugleich auch, dass wir dem Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt entnommen sind. Und zwar 1. Kolosser 1, Vers 16. Da wird darauf hingewiesen, dass auch durch den Christus diese Throne und Herrschaften, das Sichtbare, Unsichtbare, Fürsten und Gewalten, alles ist auch durch ihn und zu ihm erschaffen. Er ist aber das Haupt des Leibes. Da steht dann in Vers 18, er ist der Erstgeborene und wir sind seine Glieder und dürfen darum triumphieren. Und in Vers 13 steht es dann, er hat uns errettet eben von dieser Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung. Die Vergebung, eigentlich heißt es da Aphesis, die Befreiung von den Sünden. Wir haben nun einen anderen Herrn, einen anderen Herrscher, nicht mehr einen Tyrannen. Der Fürst dieser Welt knechtet die Menschen, auch wenn er ihnen eine Freiheit verspricht. Das ist das Schaurigste, was man miterleben kann. Menschen, die sich in ihren Lüsten und Begierden austoben, weil sie meinen, sie hätten die Freiheit dazu, werden nachher elende Sklaven ihrer selbst und sie sind Gebundene des Fürsten dieser Welt. Diejenigen, die eine sexuelle Freizügigkeit verkündigen, sind arme geknechtete Menschen, weil sie von ihren Lüsten und Begierden nachher getrieben werden. Diejenigen, die nach dem Lustprinzip handeln, werden feststellen, dass sie in große Probleme hineinkommen und selbst als gebundene, der Katastrophe entgegengehende Menschen dann am Ende sind und keine lebendige Hoffnung mehr haben. Darum dürfen wir frei sein. Und schließlich, jetzt komme ich noch einmal auf das Problem der Leiden, der Nöte von Krankheit, Unfall, Unglück zurück. Nach Jesaja 53 und vielen anderen Stellen, auch im Neuen Testament, hat der Herr uns auch in einem gewissen Sinne befreit von den Folgen der Sünde. Denn es heißt in Jesaja 53, die Strafe liegt auch auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Es gibt gewiss Fehlentscheidungen, an denen wir ein Leben lang zu tragen haben. Etwa, wenn jemand im eigenen den Ehepartner wählt, so ein Beispiel, es gibt noch andere. Dann kann aber durch Kreuzesgehorsam auch so ein Weg noch zur Herrlichkeit geraten. Aber wir dürfen wissen, dass da, wo die Sünde die Ursache ist für ganz bestimmte Leiden, und Sie werden mir zustimmen, dass sicher 90% oder mehr aller Leiden auf dieser Erde auch im direkten Zusammenhang mit der Sünde stehen. 100% generell mit dem Sündenfall im Zusammenhang stehen. Denn wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre, dann wäre das Leid nicht auf diese Welt gekommen. Aber Gott hatte einen anderen Plan, um aus den Tiefen heraus uns zu einer herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Auch die Folgen der Sünde, das dürfen wir erkennen, hat Jesus getragen. wir erfahren. Oder wenn Gott uns nun mal auch mit der Rute erziehen muss, kennen wir sicher nicht, dann wird, wenn das pädagogische Ziel erreicht ist, Gott nicht noch weiter sinnlos draufschlagen. Da müssen wir einen klaren Durchblick kriegen, und die Bibel unterscheidet ganz klar im Hinblick auf Leidensarten und der Sünde willen. Leiden auch, indem wir erprobt werden. Leiden, damit schließlich auch die Herrlichkeit Gottes erfüllt werden soll, bei dem Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9. Leiden eines Hiob um der unsichtbaren Mächte willen. Ich habe das hier schon erwähnt, dem Hiob hätte man die Hand auflegen können, die glaubenvollsten Männer hätten da nichts geschafft, weil Gottes Weg ein anderer war. Oder was Paulus erfahren musste auch an seinem Leibe, dass der Satansengel ihn schlug, damit die Gnade Gottes in Schwachheit in wunderbarer Weise vollendet würde. Das müssen wir im Zusammenhang mit der Freiheit sehen. Es gibt also keine absolute Freiheit, aber, das möchte ich nochmal sagen, Freiheit von den Folgen der Sünde. Und darum können wir ganz frei in das Licht treten. Aber bitte nicht den Fehler machen, wie mir das mal ein Bruder erzählte, auf den anderen weisen. Da hatte sich jemand das Bein gebrochen und er sagt so bei sich, was macht denn diese Schwester da wohl wieder für eine Sünde auf sich geladen haben? Ja, sagt er, am nächsten Tag lag ich auch mit dem Beinbruch im Bett. Und da musste Gott mal mit mir reden, dass ich mich überhoben hatte, nicht? Das ist die andere Seite. Darum sehr weise umgehen mit den Leiden anderer. Unsere sollen wir immer wieder ins Licht Gottes stellen, und Gott gibt dann auch Antwort. Und wenn es dies, lass dir meiner Gnade genügen. Aber eins darf ich sagen, und da wird ein Unterschied deutlich. Leiden, die um unseres Ungehorsams und der Sünde willen da sind, bringen nicht den inneren Frieden. Aber da, wo wir vom Herrn bleiben und er uns nicht zeigt, können wir getrost wissen, dass er nach dem Wort des Apostels Paulus im 2. Korintherbrief sagt, die Gnade wird in Schwachheit vollendet, dann gibt der Herr auch Kraft zum Tragen. Eins oder immer, wenn wir auf seinen Wegen wandeln, entweder er verändert die Situation oder, das ist das Entscheidende, er verändert uns in den Proben, in den Leiden, damit eine umso größere Herrlichkeit deutlich wird. Ich sage das mal an dieser Stelle, liebe Geschwister, weil Sie das alle auch durch andere Verkündigungen erkennen. Es gibt eben die Extreme, ich will sie nochmal nennen, jede Krankheit muss weggebetet werden, weil in den Augen vieler, da sie sich alttestamentlich orientieren oder schon an den zukünftigen Darstellungen des tausendjährigen Friedens- und Königreichs, dass eben jede Krankheit weggebetet werden muss. Und das klappt nicht, auch in den Kreisen nicht, weil Gott differenziert. Und wenn man die Bibel, und das habe ich eben kurz anzudeuten versucht, daraufhin untersucht, wird klar, es gibt nicht einen Eintopf, in den wir alle Leiden hineinpacken können. Nicht ein billiges, einfaches Erklärungsmuster. Die eine Seite, alles wegbeten, aber auch das andere, dass nun alle Leiden nur um Jesu Willen da wären, ist genauso ein Problem. Es gibt eben auch Dinge, wo Gott uns mal was sagen will. Denken wir daran, wie in 1. Korinther 11 selbst Paulus, der Mann der Liebe, diesen Sünder, den Huren, dem Satan übergeben musste, damit er am Fleisch leidend im Geist zurechtgebracht wurde. Das ist die andere Seite. Weisheit brauchen wir. Und das gerade im Hinblick auf die Freiheit, die Gott uns anbietet. Und schließlich, das ist für uns nun das Wunderbare, auch von Römer 8 her, wir sind zu einer solchen Freiheit berufen. Wenn der Herr uns heimholt und die Vervollständigung auch im Sichtbaren von Haupt und Gliedern geschieht, dass wir dann diesen Leib der Niedrigkeit nicht mehr tragen, sondern ein Herrlichkeitskleid. Und dass wir wissen, das steht in Römer 8, Vers 21, die ganze Kreatur, wir haben das Wort schon erwähnt, ja, die bisher seufzt und wartet auf das Offenbarwerden, auf die herrliche Freiheit der Kinder, ja Söhne Gottes. Das erwarten wir auch noch. Und darum seufzen wir oft auch in unserem Leibe. Aber wir dürfen wissen, ja, mein Ziel, das ist nicht sinnlos, was uns hier begegnet. Wir wissen, viel auch in Römer 8, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Insofern haben wir eine Freiheit, die eine zunächst in uns im Geist gewirkte ist, die nicht abhängig ist von äußeren Umständen und Verhältnissen. Darum kann Paulus sagen, aus dem Gefängnis heraus geschrieben an die Philipper, freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Darum ist klar, sind die Theologen, die diese Befreiungsbewegungen mit Gewalt unterstützen, nicht mehr auf dem Kreuzesweg. Paulus sagt, wenn ein Sklave frei werden kann, jawohl. Aber wenn nicht, dann hat er eine innere Freiheit, drunter zu bleiben. Wir denken an den Philemon-Brief. Wir möchten eine Freiheit fürs Fleisch. Eine Freiheit, die uns alle Annehmlichkeiten bietet. Und das ist genau die Freiheit, die den inneren Menschen und der inneren Freiheit oft schadet. Ist das nicht das Problem hier bei uns in dem sattsamen Westen hier, wo wir alles haben können? Dass die herrliche Freiheit der Kinder Gottes oft so wenig durchdringt und in totalitären Systemen, wo die lieben gläubigen Geschwister unter Not und Verfolgung stehen, mehr davon erfahren oft. Und das sollte nicht so sein. Die Freiheit, die uns hier angeboten wird, ist eine Kreuzesfreiheit. Aber eine herrliche. Eine, die heute uns angelhaft schon die Kräfte der Auferstehung zuteil werden lässt. Epheser 1 in den Versen 19 und 20 wird das beschrieben. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten herausholte, soll jetzt schon in uns wirksam sein. Und das ist eine Freiheit, die uns jetzt schon zu Himmelsbürgern macht, weil unsere Politik, unser Wandel, unser Bürgertum dort droben ist nach Philipper 3. Leider muss Paulus, ich erwähne dieses Wort sehr oft hier, auch den Philippern sagen, viele sind Feinde des Kreuzes. Sie lieben den Kosmos mehr als Gott. Die Ehre bei den Menschen ist ihnen lieber. Der Bauch ist ihr Gott. Ich will mich selber immer wieder fragen, wo fasziniert uns das Irdische noch? Es gibt, das habe ich im Zusammenhang mit dem Vortrag von der Herrlichkeit angedeutet, viele Dinge, die uns hier noch faszinieren können. Aber die wahre innere Freiheit ist eine solche, die nicht abhängig ist von äußeren Gegebenheiten, Situationen. Das haben die Glaubenden aller Zeiten bewiesen. Und darum sollen wir jetzt schon wahrhaft freie sein, denn Christus hat uns befreit, damit dann offenbar wird, wenn er kommt, dass wir zu dieser frei gelösten Schar gehören. Das ist eine Freiheit, von der der Dichter auch gesprochen hat. Es ist kein Trugbild, kein Schattenbild. Nein, es ist Realität. Und auf diese Freiheit der Kinder Gottes wartet die ganze Schöpfung. Er wird die Schöpfung nicht frei, als das letzte Glied dem herrlichen Organismus des Leibes Christi zugefügt ist. Aber wenn dieser Leib vollendet ist, kann Gott eine neue Phase der Heilsgeschichte eröffnen. Und wir dürfen wissen, er führt alles zu einem herrlichen, wunderbaren Ziel. Noch in ein paar Minuten etwas zu Israel, weil ja in Jesaja 61 geschrieben ist, dass also auch Israel frei werden wird. Die Gefangenen eine Freiheit erfahren dürfen, den Gebundenen die Freiheit eröffnet wird. Das gnädige Jahr des Herrn ist verkündigt worden und angelhaft schon durch Jesus dargestellt. Glaubt doch, sagt er mir, um der Werke willen. Das Reich Gottes ist schon angebrochen. Und wenn Israel als Volk Ganzes den Messias angenommen hätte, hätte das gnädige Jahr schon hier beginnen können. Aber sie haben ihren Messias verworfen. Das ist nun unsere große Chance gewesen, das hatte Gott vor Grundlegung der Welt gesehen, weil wir die Erstlinge aus der Kreatur sind und nicht das Volk Israel als Erstlingsvolk. Sicher einige, die dazugehören. Israel wird es erst erfahren, wenn wir vollendet sind. Und dieses gnädige Jahr, das kommt. In Verbindung, das steht aber auch eigenartigerweise dabei, mit dem Tag der Rache. Und als der Herr Jesus den Juden diese Textstelle vorsetzt, ja, da hat er etwas verändert. Wissen Sie was? Er hat etwas weggelassen. Nämlich die Geschichte mit der Rache. Ja. Ist doch wunderbar, er wollte zunächst das Evangelium anbieten. Der Tag der Rache, des Zorns, die Drangsal wird kommen. Und dann wird Israel, es ist ja wunderbarerweise, dass das hier vorher steht, weil es jetzt schon eine Israel geoffenbarte, im Wort festgelegte Verheißung ist. Das war nicht verborgen, diese Segnungen des kommenden Tausendjahrreiches. Wir dürfen die inneren Segnungen, die innere Freiheit zuerst haben, nicht jedermann offenbar, und Israel wird das auch erfahren, angelhaft im tausendjährigen Friedensreich. Aber auch da ist diese Freiheit noch nicht perfekt. Israel, das haben wir ja gehört, ich kann es nur andeuten, steht noch unter Gesetz. Und wer nicht gehorcht, wird auch nach dem Gesetz bestraft. Zwar sind es schon wunderbare äußere Segnungen, aber die eigentliche Innenverwandlung, die durch Neuzeugung, Neugeburt geschieht zur Sohnschaft, folgt erst später. Erst auf der neuen Erde, erst dann, wenn die Verheißung wahrgemacht worden ist, neuer Himmel, neue Erde, dann kann auch Israel als ganzes Volk nachher, als das Weib hinzukommen. Das geht angelthaft über die zwei Zeugen, die 144.000, dann die übrigen des Samens, ehe das ganze Weib nachher auch dazu kommt. Aber wir dürfen wissen, auch diesen, doch so in der Geschichte ist es deutlich, in vielen Jahrhunderten geknechteten, geschlagenen Volk Freiheit. Nicht nur unter den Nazis hat Israel so gelitten. Wissen Sie, dass auch in den vergangenen Jahrhunderten schaurige Judenpogrome stattfanden? In Polen, in Spanien, auch unter englischer Herrschaft. Und was in Russland alles geschehen ist, zur herrlichen Freiheit kommt dieses Volk. Und das dürfen wir besonders als jetzt schon Befreite und Erlöste erfahren und dafür einstehen und beten. Noch durch Gericht zur Gnade, auch durch äußere Gerichte und Drangsale, aber auch dieses Volk wird es erfahren. Wir dürfen auch jetzt schon wissen, dieses Volk wird getröstet werden. Und Gott selber, Offenbarung 21, Vers 4, wird dann mal abwischen alle Tränen. Nicht nur die des Volkes Israel, sondern aller Menschen. Da wird kein Leid, kein Geschrei mehr sein auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Welche herrliche Zukunftsperspektive! Ist das für Sie Utopie oder Realität? Wer in Christus diese Freiheit jetzt schon erfahren hat, und sie immer wieder nimmt in dieser Stellung, darf wissen, dass Gott die ganze Schöpfung nach uns über Israel, über einen neuen Himmel, eine neue Erde, zu diesem wunderbaren Ziel führen wird. Ist das Gnade? Jawohl. Ist das Herrlichkeit? Ist das Friede und eine wunderbare Freiheit? Das gehört zusammen. Von diesen Verheißungen wollte ich Ihnen etwas mitgeben. Gott muss uns das selber vertieft aufschließen. Längst nicht alles können wir fassen. Die Herrlichkeit können wir nicht beschreiben. Darum hat auch das wahrscheinlich mit den Kassetten nicht so funktioniert. Das ist ein Stückwerk, was wir so von uns geben. Und ich bitte den Herrn auch da um Vergebung, wo es nicht alles geistgemäß war. Aber lassen Sie sich vom Herrn das aufschließen. Verheißung der Gnade, der Herrlichkeit, des Friedens und der Freiheit. Bei uns schon hier, anwälthaft, durch den Geist, aber wir dürfen schon hineinschauen in das Vollendungsziel. Wir dürfen von dem Ziel her leben. Da sind wir doch wahrhaft gesegnete Kinder, Friedenskinder, Kinder der Freiheit, der Gnade und der Herrlichkeit. Der Herr segne dieses Wort, segne sie in diesen Tagen auch durch das, was Bruder Moon gesagt hat und heute Abend noch sagen wird. Ich muss leider und darf mich jetzt auf diesem Wege verabschieden, nach dem Lied dann aufbrechen, weil ich noch einen Umweg machen muss. Ich muss meine jüngste Tochter noch abholen. Wir kommen erst spät heute Abend nach Hause. Ich freue mich immer wieder, wenn wir die Gemeinschaft hier so haben dürfen, wenn ich auch nicht mit jedem so sprechen kann. Den einen oder anderen konnte ich kurz grüßen, ansprechen. Einfach die geistliche Atmosphäre, das Spüren der Gegenwart Gottes im Geist verbindet. Wir wissen nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen, wenn hier nicht droben sicher. Und so Gott will, in gut 4 Wochen, nicht Martin, wir haben schon einen neuen Termin ausgemacht, werde ich wieder an einem Wochenende hier sein dürfen. Ich freue mich darauf. Und so, der Herr will, dürfen wir dann die Gemeinschaft unterm Wort haben. Wir wollen die Zeit auch auskaufen, liebe Geschwister. Denn wir haben ein herrliches Evangelium. Ermuntert euch und tröstet euch mit diesen Worten. Der Herr segne sie alle. Amen.
Scheint in Ordnung zu sein. Das merke ich hier auch ein wenig. Jetzt möge der Herr Gnade gegeben zu seiner Übertragung aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare, aus dem Unhörbaren ins Hörbare. Erste Worte, die wir gesungen haben: Greif in das Jahr der, in das Rad der Zeiten. Jakobus schreibt an einer Stelle von einem Rad, das dort schwer verständlich ist. Aber sobald wir an unsere Uhrwerkgefüge denken, welche voll Räder sind, und Zeit bestimmen, dann ist dieses eigenartige Wort in diesem köstlichen Lied tadellos angehört, ausgewertet. Und ehe sie rufen, will ich antworten, auch hier. Paulus darf schreiben in Römer 9, dass Gott jetzt am Ende dieses Zeitalters der Gemeinde für uns notiert, in genau mathematischer Weise zeitlich eine abgekürzte Sache macht auf der Erde. Was die Elberfelder mit Sache übersetzt, ist im Griechischen wieder das geistlicher Weise doppelt geladene Wort Logos. Denn wir durften lernen, dass das griechische Wort Logos, bekannt ist es, dass es mit Wort übersetzt wird, aber leider fast nur, dass dieser griechische Ausdruck Logos gleichzeitig mit dem gleichen Schwergewicht der Bedeutung des Inhalts Rechnung heißt. Das heißt, Gott macht am Ende dieses Zeitalters, nicht zu verwechseln mit der Abkürzung der Tage der Rache, die werden ganz gewaltig abgekürzt. Wir haben einmal gelernt, Tage der Rache Gottes sind 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und die kürzt er ab auf 2 mal 3,5 Jahre, also ganz gewaltige Abkürzung. Denn wenn Gott da nicht abkürzen würde bei den 2 Tagen der Rache Gottes, dann würde kein Fleisch übrig bleiben, also überhaupt nichts mehr in der Schöpfung, kein Material. Und wenn Gott schon abkürzt, dann kürzt er göttlich maximal ab. Auf Minimum 2 mal 3,5 Jahre, je 1000 Jahre abgekürzt auf 3,5. Das ist die große Abkürzung der schwersten Gerichtstage Gottes. Für uns schreibt Paulus dieses Wort. Denn Gott macht eine abgekürzte Abrechnung auf dieser Erde. Mit den Nationen, mit Israel und mit uns geht es in einem Augenblick. Maximalste Abkürzung. Wir durften gestern und vorgestern unter dem Thema Übergang zum tausendjährigen Reich die verschiedensten Ordnungen Gottes zur Kenntnis nehmen. Und ich hoffe, dass Gott, und bin überzeugt, Gnade gegeben hat, dass wir entsprechend der Stunde, in der die Gemeinde Jesu Christi angekommen ist, es ist auch ihre letzte Gottesstunde von Jahrzehnten, die entsprechende, notwendige, zeitprophetische Orientierung uns scheint. So dürfen wir, ja, in dieser letzten Stunde unserer Zusammenkünfte noch eine Anzahl geistlich beurteilte Scheinwerfer strahlen, leuchten lassen auf eine Anzahl Worte, Aussprüche Gottes, die für die gegenwärtige Stunde von Jahrzehnten, letzten Jahrzehnten dieses gegenwärtigen Zeitalters notwendig sind. Wir dürfen einen Blick werfen auf das Geschehen mit den Nationen. Staat Israel dürfen wir gestern Nachmittag näher ansehen. Wir haben noch etwas, einiges zu notieren und was wir bis jetzt kaum berührt haben, die Stellung der Gemeinde Jesu Christi von heute, Entrückung und dann, wo sind wir während den 1000 Jahren? Nationen, Staat Israel, Gemeinde, ganze Schöpfung, am Ende der Tage ergänzt das Thema für heute Abend. Und wir wissen alle, dieser Ausdruck am Ende der Tage, der läuft durch das ganze Gotteswort. Und wer von uns hätte beim Lesen dieses Ausdrucks am Ende der Tage wird es geschehen, nicht gedacht, Herr, am Ende der Tage sagt mir vorerst so viel wie nichts. Herr, was heißt denn das am Ende der Tage? Für mich ist eine Teilantwort die, da wir wissen, vom Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000 sind 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vergangen. Das sind vor Gott 6 Gottestage, also eine Gotteswoche. Für eine gefallene Menschheit 6 Gottestage, während denen der gefallene Mensch und die ganze Menschheit, die aus den gefallenen ersten Menschen hervorgegangen ist, 6 Arbeitstage unter Schweiß und Not und Fluch und Unsegen von Gott in seinen Ratschluss aufgenommen worden ist. Da gilt auch 6 Gottestage sollst du arbeiten im Schweiße deines Angesichts. Ums Jahr 2000, nun läuft diese Gotteswoche von 6 Gottestagen ab. Der 6. Gottestag ist ganz sicher, der läuft ganz sicher am Ende dieser 6 Gottestage. Am Ende der Tage dieser Gotteswoche wird es geschehen. Das ist für mich eine nicht geringe Teilantwort auf die Frage, was dürfen wir verstehen, Herr, unter dem immer wiederkehrenden Ausdruck, am Ende der Tage wird es geschehen. Wenn ein Bruder noch etwas Besseres weiß, dann bin ich sehr dankbar, das entgegenzunehmen. Am Ende der Tage, gleich am Ende unseres Zeitalters. Denn das Ende unseres Zeitalters ist gleichzeitig das Ende aller Zeitalter, sogar der Jahrtausende dieser Gotteswoche. Ich darf das kurz repetieren. Wenn Jesus sagt, wie es war in den Tagen Noahs, Noah wurde geboren 1000 Jahre nach dem Fall Adams. Wie es war in den Tagen Noahs, also vor 5000 Jahren. Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Und was heißt das? Das wissen wir dann. Wenn er jetzt wiederkommt, dann in großer Macht und Herrlichkeit. Aha. Also wie es war vor 5000 Jahren, wird es jetzt dann sein. Nur noch viel gewaltiger. Weiter. Wie es war, fährt Jesus weiter, in den Tagen Lots. Wann fanden denn die statt? Lot, der Enkel Abrahams. Abraham war sein Onkel. Also, Abraham lebte ums Jahr 2000 nach dem Fall Adams. Und 2000 Jahre vor Jesus Christus, also 4000 Jahre vor uns. Was geschah 5000 Jahre vor uns, wird jetzt dann geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Und was geschah 4000 Jahre vor uns in den Tagen Abrahams, Lots, wird wieder gesehen am Ende dieses unseres Zeitalters in den Tagen des Sohnes des Menschen. Was heißt denn Sohn des Menschen auf Hebräisch? Ben Adam. Aha. Und Adam lebte doch jetzt viel, da beging die Schrift erst zu rechnen, weil die Zeit begann, die flüchtige. Adam wird bezeichnet Sohn des Gottes im Lukas-Evangelium, natürlich schöpfungsmäßig Sohn des Gottes. Denn Lukas zeichnet die Generationen Jesu Christi von Jesus zurück bis auf Gott nicht nach der Zeugungslinie, sondern nach der Sohnschaftsstellung, nach dem Gesetz. Ich muss noch hinzufügen, der Schwagerehe, nur für die, die da Bescheid wissen. Also, was geschah vor 6000 Jahren, Fall Adam? Wird der letzte Adam, Jesus Christus, in den Tagen des Menschensohns, wieder beginnen, in Ordnung zu bringen, wiederherzustellen? 5000 Jahre vorher, Tage Noahs, also wird es sein, jetzt, in Tagen des Menschensohns. 4000 Jahre vor uns, Lot, Abraham. Also wird es sein, am Ende dieses Zeitalters, in den Tagen des Menschensohns. Was war 3000 Jahre vor uns, 1000 vor Christus? David und Salomo. Wir werden gerade noch von David hören heute Abend. Der wird auch im tausendjährigen Reich anwesend sein. David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der natürlich dann auf göttliche Weise alle Feinde ringsum zum Schämen seiner Füße legt, sodass sein Sohn Salomo, der Sohn Davids, der Große, Christus natürlich, darstellend, ein Friedensreich aufrichten kann. Und solange er lebt, ist Friede für Israel. Merken wir etwas? Das war vor 3000 Jahren. Und das geschieht jetzt dann in den Tagen des Menschensohnes. Und was geschah vor 2000 Jahren? Da hat Jesus Christus, der letzte Mensch, der zweite Adam, erst angefangen, nur angefangen zu tun und zu lehren. Und was wird er jetzt denn machen, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit? Dann wird er weiterfahren zu tun und zu lehren und zu erfüllen. Und was geschah vor 1000 Jahren? Da hat eine irregeführte Christenheit den Beschluss gefasst und dann bald ausgeführt. Irregeführt in der Weise, wir sind jetzt Israel Gottes. Und die Söhne Israels, Abraham sagt im Fleisch, die haben von Gott nichts mehr zu gut. Die haben den Messias verworfen, also sind sie auch definitiv verworfen. Bitte, habe ich aber nicht ich gesagt, sondern diejenigen vor 2000 Jahren. Und riefen auf zu einem Kriegszug, zu einem heiligen Kriegszug, um dieses Land, das dem Israel Gottes gehört, vermeintlich die Christenheit, ja, mit Krieg unter ihre Füße in ihre Herrschaft zu bekommen. Das war vor 1000 Jahren, wurde dazu aufgerufen. Und in den Tagen des Menschensohnes, und er hat bis jetzt schon klar gezeigt, wen er unter Israel als Nation versteht. Genau die, die in überheblicher Weise von Christenhoheiten als ausgeschaltet bezeichnet worden sind. Aha, was heißt das? Das Ende unseres Zeitalters ist nicht nur das Ende unseres Zeitalters, sondern ist die gleichzeitige, maximale, globale, universale Repetition von all den Dingen, die Gott während Jahrtausend Übergängen schon einmal hat laufen lassen, soweit es damals möglich war, und jetzt in maximaler Erfüllung noch einmal global die ganze Erde betreffend, universal die ganze Schöpfung betreffend und macht alles sehr kurz, sehr schnell und in unheimlichen Auswirkungen, maximalen Auswirkungen der Mächte der Finsternis. Einerseits, das Unkraut lässt Gott völlig ausreifen. Das schlimmste Unkraut, das es gibt. Insofern ein Stück der schlimmsten Sorte, weil es als Unkraut erst erkannt werden kann, wenn auch der Weizen erst am letzten Ausreifetag angekommen ist. Und dann wird beides geschnitten und erst dann kann sortiert werden, Teil Weizen in die Scheunen, Unkraut ins Feuer. Wer sortiert hier, haben wir gestern schon gehört, Matthäus 24, Vers so und so, da sendet er seine Engel vor sich her. Und Jesus sagt, die Schnitter, die Unkraut und Weizen gleichzeitig schneiden und dann sortieren, entweder ins Feuer oder das Unkraut oder in die Scheunen den Weizen, die Schnitter sind Engel. Stimmt genau mit Matthäus 24 überein, dass der Herr, wenn er kommt, die große Macht und Herrlichkeit, seine Engel vor sich her sendet. Und wenn es dort heißt, er kommt mit allen seinen Heiligen, sind ja nicht wir da, ja nicht, sondern sind alle heiligen Engel da. Natürlich keine dämonischen Engel heißt das. Alle Heiligen mit ihm, in großer Macht und Herrlichkeit, Engel. An dieser Stelle dürfen wir gleich einen Blick tun, weil es für uns auch eine Stelle gibt, im 1. Thessalonischer Brief, dass der Herr, wenn er für uns kommt zur Entrückung, alle seine Heiligen mit sich bringt. Was sind das für Heiligen? 1. Thessalonischer, schlagen wir auf, zuerst 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Oh, ist so schön, da lesen wir schon. Vers 11. Unser Gott und Vater, und jetzt wieder selbst, aber das ist der auffallende, kristallklare Gegensatz. Wenn Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, für Israel als Nation und die Nationen, dann sendet er seine Engel vor sich her und die sortieren. Und da Engel nicht in die Herzen der zu Richtenden sehen können, brauchen sie Werke, die die Betreffenden zu leisten haben und die werden dann genau nach Werken verurteilt oder gerechtfertigt. Und diesen Dienst hat Jakobus, einer der zwölf, von Gott zugeteilt bekommen. Den zwölf Stämmen, die in der Israel in der Zerstreuung sind. Sein Gruß. Jetzt hier weiter. Der Vater selbst und bei der Entrückung der Herr selbst. Da kein Engel und nichts, niemand und kein Geschöpf was dazu zu tun. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus Christus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe. Was dürfen wir noch hören von unserem teuren Bruder Heinemann? Das gehört zur letzten Ausreife nicht des Weizens, denn wir sind nicht Weizen, sondern wir sind Gerste. Passa und ungesäuerte Brote, Festordnung Gottes zur Zeit der Gerstenernte. Und Paulus beschlagnahmt diese Festordnung für uns. Auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Deshalb lasst uns den alten Sauerteig ausfegen, denn wir sind eine neue, ungesäuerte Masse. Stimmt's? Jawohl. Gerstenernte. Darf hier nicht stehen bleiben? Hier weiter. Der Herr mache uns völlig, aber nur der Herr, der Vater selbst und der Herr Jesus. Bitte von sonst nichts. Lassen uns völlig machen, in die Fülle führen, sodass wir überströmend in der Liebe gegeneinander sind und gegen alle, nicht nur gegen die Frommen. Heute haben sie alle nötig. Mit was für einer Liebe sollen wir überströmend werden? Gegen uns und gegen alle? Wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Böses nicht zurechnend, sich nicht erbitten lassen, alles ertragen. Wunderbar. Letzte Ausreifung für die Gerstenernte. Wer noch nicht weiß, wann wir schon dran sind, zu was für einer Jahreszeit kam denn Naomi und die Ruth zurück nach Israel? Am Anfang der Gerstenernte. Die Gerstenernte ist die Entrückung für Gott, geistlichsterweise. Naomi stellt Israel dar, dass als Witwe zur Witwe geworden, hat er keinen Mann mehr. Der Mann ist ja gestorben, nicht für Israel, Christus. Wie sie als Witwe unter den Nationen ihren schweren Weg gehen, wie der Mann noch Söhne hat, mit einer Moabitin, also mit einer schlimmsten Nationentochter, zurückkehrt. Und was die Ruth darstellt und die Naomi, da heißt es, am Anfang der Gerstenernte kehrten sie nach Israel zurück. Liegt die Entwicklung nahe, liebe Geschwister? Wie viele Jahrtausende geht es noch, was meint ihr? Wie viele Jahrhunderte noch, was meint ihr? Eben hat ein Bruder, ein leitender Bruder einer Versammlung, einem Mitglied des Brüderrates, in trautester Stunde eröffnet, sag's aber niemand. Sagte der Versammlungsleiter einer freien Gemeinde, lieber Bruder, ich weiß, dass die Entrückung noch vor dem Jahr 1990 stattfinden wird. Aber sagt das niemand. Als ich das hörte von dem Bruder, der so angeredet wurde, dann habe ich dann gefragt, ja du, was wird mich jetzt wundern? Stimmt dann genau mit meiner Schau überein? Woher hat er das? Was ist dem seine biblische Begründung? Antwort, der hat überhaupt keine biblische Begründung. Der sagt, ich weiß es einfach. Da gibt es so etwas auch. Das nebenbei. Überströmen in der Liebe gegeneinander, letzte Ausreife für die Gerstenernte. Gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen, vor unserem Gott und Vater, schon zum zweiten Mal Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ist Paulus hier an unserer letzten Stunde angekommen, ja? In Bezug auf die Entrückung. Ja. Jetzt die Frage, was sind das für Heilige, mit denen er kommt für uns, zu uns? Antwort, die suchen und finden wir nur im weiteren Wort Gottes und hier schon im nächsten Kapitel. Kapitel 4 lesen wir jetzt, Vers 14. Denn wenn wir glauben, oder da wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Also was sind das für Heilige, die der Herr mitbringt, wenn die Entrückung stattfindet? Die während den 2000 Jahren entschlafen sind, dem Leibe nach ins Grab gelegt worden sind. Wie viele hundert sind das? Wie viele tausend sind das? Wie viele hunderttausend sind das? Ein schönes Heer. Die werden ja schon bei der Posaune Gottes aus den Gräbern, was die Leiber betrifft, auferstehen. Und wenn die auferstanden sind, kommt die für uns die zweite.